Ja, Matthias hat schon eine wunderbare Einführung vorhin gemacht, hatte dabei auch noch ein Stichwort benannt, was auch zu einer Kindergeschichte, wenn heute Kinder da gewesen wären, gepasst hätte. Aber ihr könnt euch ja mal das Stichwort Goldfisch bis zum nächsten Mal merken. Das Thema der Predigt selbst hat er ja schon angedeutet und da haben wir es mit einer Wunschpredigt zu tun. Weil da habe ich euch auch schon mal gesagt, man kann mir gerne Wunschthemen benennen, so nach dem Motto, darüber würde ich gerne meine Predigt hören. Das mache ich ganz gerne, weil das auch für mich spannend und herausfordernd ist. Ne, sonst, wenn man sich selber seine Themen wählt, dann sind das halt die Lieblingsthemen, das ist einfach das, was irgendwie nahe liegt und offensichtlich ist und vielleicht bewegt man sich da immer nur in den gleichen Sphären, aber ja, wenn man dann mit so einem Thema konfrontiert wird, ja, dann lerne auch ich halt hinzu, weil ich es in der Regel dann zum Zeitpunkt des Wunsches noch gar nicht tiefer durchdrungen hätte. In der Predigt geht es darum, Gottes Willen für das eigene Leben zu erkennen. Also wie das geht, die Fragestellungen, die mir genannt wurden, waren halt folgende. Darf ich Gott bei wichtigen Entscheidungen um ein Zeichen bitten? Und wenn ja, wie mache ich das? Und auch wenn ja, wie kann ich denn sicher sein, dass wenn ich dann so einen Impuls bekomme, wenn dann irgendwie dieses Zeichen in meinem Leben sichtbar wird, wie kann ich denn sicher sein, dass es wirklich von Gott kommt und nicht irgendwie nur meinen eigenen Gedanken entspricht? Und wie ich das immer so mache, wenn ich ein Wunschthema genannt bekomme, frage ich erstmal ganz viele Leute dazu, welche Erfahrungen sie gemacht haben. Und ich kann euch sagen, das war eine irre Bandbreite von, ja klar, das mache ich andauernd so. Wenn ich irgendwie im großen Supermarkt vor dem Ketchup stehe und mich frage, welche Sorte ich da nehmen soll oder welche Marke, bis hin zu der Aussage eines Pastors, der sagte, bei jeder Gelegenheit, Gott immer um ein Zeichen zu bitten, das hat schon was, und er sagte zu mir, leg das bitte nicht auf die Goldwaage, das Wort, aber es hat schon was von modernem Aberglauben. Und auch wenn wir in der Bibel nach solchen Geschichten forschen, dann ist das auch ein ganz großes Spektrum. Und da gibt es Geschichten, die das fast natürlich darstellen, dass Gott Zeichen schenkt. Es gibt Geschichten, die Mut dazu machen, Gott um ein Zeichen zu bitten. Es gibt Geschichten, wo es gut ist, Gott um ein Zeichen, also nicht das Zeichen selber zu bestimmen, sondern Gott das zu überlassen, das Zeichen zu schenken. Aber es gibt auch Geschichten, die Kehrseite aufzeigen und ja auch deutlich dagegen sprechen. Was denn nun? Widerspricht sich das? Ich denke nicht. Ich denke, wir haben es mal wieder mit dieser hebräischen Denke zu tun, die ja so ganz anders funktioniert als wir griechisch geprägten Leute, die wir denken immer so in Logik, in Schritten und wenn das, dann das und das eben nicht. Aber hebräische Denke ist halt überlappend. Da gibt es beide Seiten und es ist gut, diese beiden Seiten zu kennen, weil der individuelle Weg, den jeder für sich selber finden muss mit Gott, irgendwo da in der Mitte ist. Und der ist wirklich individuell, der ist nicht konform bei jedem gleich, also legt auch bitte nicht alles so auf die Goldwaage, was ich gleich sage, sondern guckt einfach, was für euch drin ist, damit ihr euren persönlichen und individuellen Umgang, wie ihr bei Gott in Entscheidung mit einbezieht, wie ihr das gestaltet und wie Gott euch das auch schenkt. Ihr seht, ganz schön knifflig darüber eine Predigt zu halten, aber stürzen wir uns mal mutig hinein. Zuallererst möchte ich festhalten und dir sagen, es ist gut, dass du nach Gottes Willen fragst. Es ist gut, dass du ihn bei wichtigen Entscheidungen mit einbeziehst, dass dein Leben eng mit ihm verknüpft ist. Alles prima, genau richtig so. Und wie gesagt, das ist von Person zu Person höchst unterschiedlich. Ich kann dir nicht irgendwie einen Trick verraten, so nach dem Motto, wenn du den anwendest, dann klappt das mit den Zeichen. Nein, vielleicht wird es nie ein Zeichen, in dem Sinne, so wie wir die biblischen Geschichten gleich wie wir da als Zeichen sehen, vielleicht wirst du das nie erleben. Es ist so ähnlich wie mit Gottes Stimme. Da hatte ich euch ja auch schon mal erzählt, dass wenn man so durch alle Konfessionen, durch alle Gemeinden geht und immer fragt, wer von euch hat denn mal Gottes Stimme über das Ohr gehört? Da ist einfach der Erfahrungswert, dass so ein oder zwei von 100 das sagen können. Dass sie sagen können, ja, ich habe Gott über meine Stimme gehört. Und damals habe ich gesagt, das ist nicht eine Auszeichnung für dein tolles Christsein, dass Gott dir sowas schenkt, sondern das ist wieder sein individueller Weg, wie er mit manchen redet und mit anderen nicht. Das ist auch gar keine Wertung, sondern er hat mit jedem einen spezifischen, individuellen Weg. Und den gilt es halt zu finden und auszuleben, dem Chance zu geben und es nicht zu behindern. Wir finden, gerade für die Stimme, wenn wir da noch kurz bleiben, wir finden einige biblische Stellen, also Samuel fällt mir da ein, der da des Nachts Samuel, Samuel hört, oder die Taufe von Jesu, wo aus dem Himmel hörbar war, dies ist mein Sohn, an dem ich wohlgefallen habe, oder auch Paulus auf dem Weg nach Damaskus, der hört auch auf einmal eine Stimme. Ja, das gibt es, aber viele Leute in der Bibel haben das auch nicht erlebt, sonst würde es noch viel häufiger dastehen. Wenn wir das mal so durchzählen, sind es auch nicht viele Begebenheiten. Und so, denke ich, ist es auch mit den Zeichen. Auch in der Bibel, die gibt es nicht in rauen Mengen. Es gibt Geschichten, die uns bestimmt gleich zuallererst einfallen. Es ist eine mögliche Art von Kommunikation, aber kein abrufbarer Automatismus. Deswegen schauen wir doch einfach mal diese biblischen Beispiele an, die es gibt, und überprüfen sie mal, untersuchen wir sie mal darauf hin, ob, ja, was sie uns sagen. Also ob wir das nachmachen sollen, ob das gut ist, ob es eher Wahn, wie auch immer. Und ich denke mal, das Beispiel Nummer 1, das fast jedem einfällt, wenn man sagt, Zeichen in der Bibel ist,
Gideon.
Funktioniert immer. Hat mich noch keine Gemeinde enttäuscht. Gideon, das ist die Geschichte. Ich denke, ihr kennt sie gut. Das war der Gott um ein Zeichen gebeten hat und sich überlegt hat, wenn ich jetzt hier so ein Schafsfell oder Schafsvlies oder Schafswolle von Übersetzung zu Übersetzung weiche das ab, wenn ich das hier über Nacht liegen lasse, dann macht doch lieber Gott, dass dieses Schafsfell am nächsten Morgen von dem Tau so richtig nass ist und das umliegende Gras trocken. So, siehe da, schläft, er wacht morgens auf, guckt sich das an, siehe da, ist es genauso, wie er sich das gewünscht hat. Aber wir Menschen, wir sind ja dann nicht, wie soll ich sagen, im ersten Moment sind wir vielleicht begeistert und schwupp, im nächsten Moment denken wir, ja, vielleicht ist das ja irgendwie physikalisch, vielleicht zieht ja irgendwie diese Schafswolle, so wie diese kleinen Päckchen, die immer in irgendwelchen Elektrogeräten, wenn die verschickt werden, dabei sind, damit die Feuchtigkeit saugen. Vielleicht saugt das halt so weg. Also lieber Gott, sei mir nicht böse, aber ich hätte gerne noch ein Zeichen in der nächsten Nacht. Machen wir es doch einfach mal umgekehrt halt, ne? Dass das Schafsvlies trocken ist, aber außenrum ist alles nass von Tau. Und auch schenkt ihm Gott das auch wieder. Was würdet ihr sagen? Ist dieses Verhältnis zwischen Gideon und Gott, ist das ein Zeichen für einen starken Glauben oder eher für einen schwachen Glauben? Ne, Gideon, der Glaubensheld, ne, das klingt irgendwie nach Stärke, aber ganz ehrlich, das klingt ein bisschen schwach, weil wenn wir die Geschichte ein bisschen weiter vorne aufgeblättert hätten, dann hätten wir gesehen, der hat schon eine Stimme im Feuer gehört, der hatte eine Engelsbegegnung, er weiß ganz genau, was Gott von ihm möchte. Und jetzt holt er sich noch Bestätigung Nummer 3 und Bestätigung Nummer 4. Klingt ein bisschen schwach an der Stelle. Weil, wenn wir zum Beispiel Vers 36, also finden, wenn wer es heute Nachmittag nachlesen möchte, Richter 6, in Vers 36 heißt es, Gideon betete, bitte gib mir ein Zeichen, dass du Israel wirklich durch mich befreien willst, wie du es angekündigt hast. Wie du es angekündigt hast. Er hat es schon mit Feuerstimme und Engelsbotschaft genannt bekommen. Ein Vers 2 heißt es, dann weiß ich, dass du Israel durch mich retten möchtest, wie du es gesagt hast. So nach dem Motto, habe ich mich verhört, lieber, aber nein, es sieht ein bisschen schwach aus. Ja, aber Gott ist geduldig und gnädig. Er weiß einfach, dass wir, wie soll ich sagen, nicht super funktionieren, ne, sondern dass wir halt immer wieder mit unseren Zweifeln zu kämpfen haben. Aber davon lässt er sich nicht abschrecken. Ja, auch die Umkehrung dieses Zeichens schenkt er ihm nochmal. Ja, aber dient denn in der Bibel uns nicht irgendwie alles als Vorbild? So auch die Geschichte von Gideon, ist das jetzt nicht unser Vorbild? Nein. In der Bibel, wenn wir da in der Bibel lesen, müssen wir immer unterscheiden zwischen dem, was tatsächlich geschehen ist und dem, was vielleicht besser gewesen wäre. Die Bibel verschweigt uns nicht, wenn auch mal was schief geht. Also mal ein Beispiel. Abraham ist in Ägypten und bangt da irgendwie um seine Frau, beziehungsweise mehr bangt er noch um sein eigenes Leben, dass ihm halt die Schönheit seiner Frau da zum Verhängnis wird, dass man ihn irgendwie aus dem Weg räumt, und dann lügt er die Leute inklusive des Pharaos an. Das erzählt uns die Bibel. Ja, dient uns das jetzt als Vorbild, nach dem Motto, in der Not lügen, mach das mal so. Nein, die Bibel berichtet, was geschehen ist und nicht, was hätte idealerweise geschehen sollen. Es lehrt uns bestimmt nicht, dass Lügen okay sein. Und so ähnlich ist es halt auch hier mit dem Gideon. Und trotzdem stecken hier so viele schöne Gedanken in der Geschichte. Gott verleiht uns gerne seine Stärke, wenn wir schwach sind. Ne, wenn der Zweifel uns einfach runterzieht und wir nicht so genau in der Spur bleiben. Er gibt uns nicht auf, wenn wir mit diesen Zweifeln kämpfen. Dann sagt er nicht irgendwie, dich kann ich nicht gebrauchen, du funktionierst nicht gut oder was auch immer. Unser Glaube muss nicht tapfer sein, um echt zu sein. Gott kann aus ganz wenig, was wir ihm geben, viel machen. Und das Ausmaß seiner Gnade, wie er mit unserem Kleinglauben umgeht, ist einfach riesig. Und die Tatsache, dass Gideon dann trotz dieses Versagens hier an dieser Stelle später im Hebräerbrief unter den Glaubenshelden auftaucht, das zeigt uns, dass von Gottes Perspektive aus die Tatsache unseres Glaubens letztendlich wichtiger ist als die Stärke unseres Glaubens. Also lieber ein kleiner Glaube, der sich auf den Weg macht, als irgendwie so ein großer, potenter Glaube, der einfach nur auf dem Sofa da sitzt und brach liegt und passiv bleibt. Schauen wir mal noch zwei weitere Begebenheiten in der Bibel an. Die erste Begebenheit ist die mit dem Ahas, König von Juda. Der hatte Sorge, dass der angreifende Feind übermächtig ist, aber Gott sagt ihm durch den Propheten Jesaja zu, ihn zu bewahren. Diese Geschichte finden wir in Jesaja 7, die könnt ihr gerne mal aufschlagen. Da lesen wir mal ein paar Verse, um die Geschichte uns in Erinnerung zu rufen. Jesaja 7, Abvers 10. Kurz darauf ließ der Herr wieder eine Botschaft an König Ahas überbringen. Also eine Botschaft von Gott an diesen König. Und die lautet: Fordere von mir, dem Herrn, deinem Gott, ein Zeichen. Seht ihr, hier ist mal eine andere Konstellation. Da bietet Gott ein Zeichen an und sagt: Fordere irgendwas von mir. Ich will dir mein Versprechen bestätigen. Verlang, was du willst. Ein Zeichen hoch oben am Himmel oder aus der Tiefe der Totenwelt. Hui. Doch Ahas wehrte ab. Nein, nein, darauf lasse ich mich nicht ein. Ich will den Herrn nicht auf die Probe stellen. Aber Jesaja erwiderte: Hört ihr vom Königshaus, reicht es euch nicht, dass ihr den Menschen zur Last fallt? Müsst ihr auch noch meinem Gott zur Last fallen? Jetzt gibt euch der Herr von sich aus ein Zeichen. Die junge Frau wird schwanger werden und einen Sohn bekommen. Immanuel, Gott ist mit uns, wird sie ihn nennen. Lass mir diese erste Begebenheit mal stehen. Ihr seht, die funktioniert schon ganz anders als diese Gideon-Geschichte. Hiskia, der Sohn von diesem Ahas, der war krank geworden und lag im Sterben. Und Gott erbarmte sich über ihn und versprach ihm, noch weitere 15 Lebensjahre ihm zu schenken. Hiskia hatte Jesaja gefragt: Welches Zeichen wird mir der Herr geben? Also hier geht wieder die Initiative von Hiskia aus und er fragt den Propheten: Was kriege ich denn für ein Zeichen, dass ich darauf vertrauen kann, dass ich denn diese 15 Jahre geschenkt bekomme? Dass er mich heilen wird und ich in 3 Tagen zum Haus des Herrn gehen kann. Jesaja antwortete: Der Herr gibt dir folgendes Zeichen als Beweis dafür, dass er sein Versprechen halten wird. Und jetzt kommt's. Möchtest du, dass der Schatten an der Sonnenuhr, wie viele Striche? 10 Striche zurückgeht oder 10 Striche vorwärts wandern soll? Der Schatten geht immer vorwärts, sagte Hiskia. Ich meine, auch das wäre schon toll, ne? Im Zeitraffer da auf einmal so, eben hat man kaum was gesehen. Wenn man immer mal geguckt hat nach ein paar Stunden, hat man gesehen, oh ja, ein paar Zentimeter weiter gewandert. Finde ich auch schon ein deutliches Zeichen, aber er sagt, ja, vorwärts ist doch ganz normal. Wenn, dann will ich das volle Programm. Rückwärts soll es halt gehen. Jesaja bat den Herrn darum und dieser ließ den Schatten an der Sonnenuhr des Ahas 10 Striche rückwärts gehen. Ja, diese beiden Geschichten, auch die funktionieren beide wieder völlig unterschiedlich. Und was nehmen wir daraus mit? In der ersten Geschichte, da fordert Gott den Ahas ja sogar dazu auf, ihn um ein Zeichen zu bitten. Doch dieser wehrt ab, hat Skrupel, weil er Gott nicht versuchen will. Da sehen wir Gottes Bereitschaft, gern eine Bestätigung durch ein Zeichen zu geben. Und andererseits sehen wir auch eine Grenze, denn wenn wir der Akteur sind, der Gott immer wieder und bei allen möglichen Kleinigkeiten dazu auffordert, ein Zeichen zu geben, dann drehen wir da irgendwas um, dann spielen wir irgendwie Gott und er muss uns irgendwie dienen. Mitnehmen tue ich für mich, dass wenn ich Gott die Initiative überlasse, wann und welche Zeichen er mir schenken möchte, dass da was viel Größeres dabei rauskommt, als ich mir selber ausdenken kann. Wie zum Beispiel halt hier in dieser zweiten Geschichte. Ich meine, was ist das für ein tolles Zeichen da mit dieser Sonnenuhr? In manchen Übersetzungen wird auch berichtet, dass es einfach so Stufen sind, auf die man sonst am Stand der Sonne sehen konnte, wie spät das ist. Also nicht so eine Sonnenuhr, wie wir sie uns das vorstellen, mit so einem Stab und dann, wo dann der Schatten rumläuft. Also wirklich beeindruckend, ein wirklich überzeugendes Zeichen. Gott schenkt gerne Bestätigung. Und noch was zu der Sonnenuhr. Also so ein mächtiges Zeichen, aber wofür denn eigentlich? Es ging eigentlich nur um 3 Tage Geduld. Weil der Hiskia, der hätte ja 3 Tage später gesehen, ob er wieder gesund ist oder nicht. Ja, aber Gott schenkt so ein starkes Zeichen für so einen eigentlicher nichtigen Anlass. Also Gott schenkt gerne Bestätigung, wenn es sein muss, auch durch ein Zeichen. Wir dürfen ihn darum bitten, aber noch mehr Sinn macht, dass die Initiative von ihm ausgeht und dass er uns auch so ein Zeichen aufs Herz legt. Das macht uns deutlich sicherer, weil sonst sind wir wieder am Zweifeln, ob das nicht doch Zufall war, wie wir vorhin bei Gideon gesehen haben. Oder mal ein Beispiel dazu. Stell dir vor, du überlegst dir als Zeichen für irgendwas, ob nun dies oder jenes, oder ob du was tun sollst oder lassen, dass du dem lieben Gott sagst, also wenn ich heute Abend mir, wenn es dunkel geworden ist, den Sternenhimmel anschaue. Und wenn dann in dem Moment von oben links eine Sternschnuppe nach unten rechts und eine von oben rechts nach unten links, fast gleichzeitig, dass sie sich so in der Mitte kreuzen, ne, das ist jetzt das von mir überlegte Zeichen, dann mache ich das und wenn ich das nicht sehe, dann lasse ich das. So. Und jetzt stell dir vor, ich gehe da heute Abend nach draußen, guck in den Sternenhimmel und siehe da, da fliegt eine Sternschnuppe von oben links nach unten rechts und von oben rechts nach unten links und die treffen sich in der Mitte und ich denke erstmal, wow, Gänsehaut, lieber Gott, danke. Aber wir sind Menschen genug, am nächsten Tag zu denken, so oft gucke ich ja gar nicht in den Sternenhimmel, vielleicht ist das ja gar nicht so selten, also vielleicht ist es ja doch ein Zufall. Aber wie viel Konstellation soll man sich denn da wünschen, damit man wirklich sicher ist? Soll man sich wünschen, dass dann noch eine von oben nach unten und eine von unten nach oben fliegt? Also dann wird es wirklich komisch, Sternschnuppen von unten nach oben fliegen. Wie viel soll ich denn fordern, damit ich wirklich sicher sein kann? Sicher kann ich sein, wenn ich Gott die Initiative und auch die Auswahl des Zeichens überlasse. An der Stelle mal eine aktuelle Begebenheit, die mir berichtet wurde und die gut zu dem Erzählten passt. Ich hatte euch ja vorhin schon gesagt, ich fragte, welche Erfahrungen habt ihr? Und da kam einiges zusammen. Das war auch wirklich spannend. Dass ein Mann, dessen Fragestellung ist, ob er für 11 Monate zu so einem sozialen Projekt ins Ausland gehen soll oder nicht. Und wie er da vorgegangen ist, hat er mir geschrieben, und das lese ich euch mal in Auszügen vor. Er hat es so geschrieben, erstmal, dass er täglich intensiv gebetet hatte, dass Gott ein Zeichen aussuchen soll, und er ist lange ohne Antwort geblieben. Aber dann, er schreibt, am Freitagabend, zu Sabbatanfang, sprach ich das gleiche Gebet wie zuvor, und ich bekam meine Antwort. Was mir diesen Sabbatanfang in den Sinn kam, war, dass ich meine Wohnung untervermietet bekomme, genau für diesen Zeitraum der 11 Monate, dass jemand danach fragt und genau diesen Zeitraum gut finden würde, weil es zu ihm passt. Und dieser Sabbatanfang, da war nur noch 3 Tage Frist bis zu dem Zeitpunkt, wo er sich anmelden musste für dieses soziale Projekt. Danach war diese Anmeldefrist verstrichen. Und nur noch so wenig Tage, und da jemanden zu finden jetzt für die Wohnung, nachdem vorher auch diese Bemühung nicht geklappt hatte, das erschien ihm utopisch, aber für seinen allmächtigen Gott kein Thema. Am letzten Abend rief mich eine unbekannte Nummer an. Ich ging ans Telefon mit den Worten, Sie wollen sicherlich meine Wohnung mieten. Und dem war so. Und es hat genau gepasst. Er war genau interessiert an diesen 11 Monaten und es war perfekt zeitlich geführt. Nun gibt es vielleicht den einen oder anderen von euch, der eben über eine Formulierung gestoßen oder gestolpert ist. Da hieß es ja, ist mir in den Sinn gekommen. Das klingt ja so ein bisschen, als wenn es dann doch in ihm entsprungen wäre. Aber hierzu kann ich aus eigener Erfahrung sagen, wenn ich von Gott besondere Impulse bekomme, also jetzt nicht so die alltägliche Führung, sondern wirklich, wo Weichenstellungen in meinem Leben jetzt im Rückblick völlig klar für mich liegen, dann sind das so Blitzgedanken oder dass er mir jemanden oder ein Thema aufs Herz legt. So nenne ich das. Und bei beiden kommt es mir ja auch in den Sinn, so wie in der Formulierung eben, aber ich merke einfach, dass es nicht von mir kommt. Da gibt es berufliche Beispiele, dass ich nie auf die Idee gekommen wäre, schon als Twen mich auf eine Abteilungsleiterstelle bei einem Versicherer zu bewerben. Das war objektiv aussichtslos. Ich hatte noch nicht mal studiert und siehe da, ich staune über die offenen Türen, die der liebe Gott mir da gegeben hat. Und auch die Tatsache, dass ich dann irgendwann mich selbstständig gemacht habe, obwohl mein Vater ein Beamter ist, also Sicherheit pur und kein Verwandter oder Bekannter oder Freund vor mir sich selbstständig gemacht hat, also das völlig unbekanntes Terrain war und ich vier kleine Kinder zu Hause hatte, wäre ich nie auf die Idee gekommen, weil der liebe Gott hat mir so einen Blitzgedanken geschenkt und siehe da, ich habe mich wieder durch einen geebneten Weg überraschen lassen dürfen. Und genauso wäre ich als Mann hinter den Kulissen in Barmek, der immer die Gottesdienste so multimedial vorbereitet, wäre ich nie auf die Idee gekommen, dann nach vorne zu gehen und eine Predigt zu halten. Und jetzt bin ich jeden Sabbat unterwegs. Und auch wen oder was er mir aufs Herz legt, das kapiere ich nicht immer sofort, aber rückblickend staune ich auf wie viel Vorbereitetes ich da getroffen bin. Ja, und dass ich da in Wegen wandeln darf, die er vorbereitet hat, wie es in der Bibel heißt. Wie ist das bei dir? Was erwartest du, wenn du nach Gottes Willen fragst? Eine Stimme? Ein Traum? Ein Gefühl? Ein Zeichen? Kennst du solche Blitzgedanken, von denen ich gerade gesprochen habe? Oder dass dir Gott Themen oder Menschen aufs Herz legt? Hattest du vielleicht schon mal eine Engelsbegegnung? Das ist nämlich auch so etwas, wo ein oder zwei unter 100, wenn man in den Gemeinden fragt, sagen, ich habe schon mal einen Engel getroffen. Oder erwartest du, dass du die Bibel an einer beliebigen Stelle aufschlägst und da steht genau die Lösung für dein Problem oder der Wegweiser, wo es hingehen soll? Und so hat es zum Beispiel eine Jugendliche in Braunschweig gemacht, auch eine Geschichte, die mir zugetragen wurde. Die Situation war die, dass sie einen Bibelvers in den Sinn bekommen hat und der sprach so genau in ihre aktuelle Situation, in ein Problem, was sie gerade hatte. Und sie wusste nicht genau, wo der steht. Und dann hat sie zu Gott gesagt, wenn dieser Impuls von dir kommt, dann mach das doch bitte, wenn ich die Bibel aufschlage, dass ich genau diesen Vers finde. Dann weiß ich, dass es von dir ist. Sie schlägt die Bibel auf und Schrägstrick ist da oder was auch immer, war nicht der Bibelvers. Und sie war enttäuscht, dachte, naja, da habe ich mich wohl geirrt. Am nächsten Tag geht sie in die Gemeinde, nachmittags ist Jugendstunde, und da hat der Jugendleiter für alle so große Luftballons mitgebracht und auf Kommando sollten sie die mal zum Platzen lassen. Und in jedem war ein anderer Bibelvers für die Jugendlichen und dreimal dürft ihr raten, welchen sie da gefunden hat. Ja, auch das zeigt ja wieder, wie schön es ist, wenn wir Gott die Initiative überlassen. Nicht, dass wir ihn zwingen, ich schlage jetzt die Bibel auf und jetzt mach mal, ja, sondern Gott schenkt die Bestätigung, dann ist es viel, viel, viel schöner. Engen wir doch Gott nicht ein mit unseren Vorstellungen. Oder dass wir eine Münze werfen und sagen, dies oder das, vielleicht hat Gott noch eine dritte Möglichkeit, was soll er denn dann machen? Eine Möwe schicken, die irgendwie die Münze wegschnappt oder dass sie irgendwie auf die Seite fällt, wenn sie zu Boden kommt. Manchmal ist ein bisschen Geduld erforderlich, aber sein Versprechen gilt, dass er uns leitet. Noch eine Geschichte von einer Pastorin aus Bad Kreuznach, vielleicht kennt ihr sie, Juliane Schmidt, die erzählt davon, dass sie mal sehr deprimiert war, sich ungeliebt fühlte und Gott deshalb mal an so einem tristen Novembertag, das können wir jetzt ja gut nachempfinden, so wenn es gar nicht richtig hell wird, dass sie sagt, lieber Gott, wenn du mich liebst, dann schenk mir doch morgen mal so einen richtig schönen Sonnenaufgang, dass der mir Energie schenkt für den Tag. Und am nächsten Morgen macht sie halt die Vorhänge auf und es ist genau so ein trauriger und trüber Novembertag wie alle anderen zuvor. Und da war sie wirklich frustriert. Sie ist zurück in ihr Bett gekrochen und hat versucht, das irgendwie mit sich selbst auszumachen. So nach dem Motto, ja, ich weiß natürlich rational, dass Gott mich liebt, aber das wäre schon schön gewesen mit dem Sonnenaufgang. Und während sie da gerade so mit sich ringt, klingelt das Telefon. Und da ist ihre Mutter am Apparat und die sagt, ja, Jule kennt. Und auf einmal, ich will dir mal erzählen, was ich hier gerade sehe. Und so durch das Telefon von einem Sonnenaufgang, der halt bei der Mutter gerade ist, so detailliert und so farbenfroh, dass die ganze Wärme davon bei ihr ankommt. Also ähnlich wie die Geschichte mit den Luftballons bzw. dem Bibelvers. Sie sagt selbst, Gott ist ein guter Liebhaber. Er macht es schöner, als wir uns das überhaupt nur vorstellen oder von ihm fordern können. Er überrascht uns immer wieder aufs Neue. Auch wenn wir Elia angucken in der Bibel, der dachte ja auch, wie er es auch schon mal erlebt hatte, dass Gott irgendwie mit Feuer zu ihm reden würde oder dass er im Donner wäre oder im Erdbeben, wo auch immer. Wo war Gott zu finden? In leisen Säuseln. Er überrascht uns immer wieder durch Neues, durch anderes. Wir lernen, starre Erwartungen, wie Gott irgendwie gefälligst zu reden hat, die helfen nicht weiter. Und die besonderen Arten, die waren auch früher nicht alltäglich, sondern ganz individuell und vielleicht sogar jeweils einmalig. Und das hat auch nicht aufgehört. Also ich denke mir, wenn wir solche Geschichten, wie ich sie jetzt auch hier bei der Umfrage sozusagen gesammelt habe, kann man schon wieder eine neue Bibel draus machen. Ne? Weil wenn wir uns gegenseitig davon erzählen, passiert halt so viel, wo Gott auch heute noch genauso wirkt, wie er damals gewirkt hat. Was kann es noch sein, wie wir Gottes Willen in Erfahrung bringen können? Ja, natürlich im Gebet. Besonders gut, wenn nicht nur du redest, sondern wenn auch Zeit für eine Antwort, wenn Zeit für Gottes Reden bleibt. Im Gespräch mit anderen Christen, in der Gemeinde, im Hauskreis oder an der Zweierschaft, wenn wir wirklich offen und transparent voreinander sind. Und natürlich durch Gottes Wort in der Bibel, die immer tiefer wird, je häufiger wir sie lesen, die nie langweilig wird, weil es immer neue Ebenen und neue Verbindungen zu entdecken gibt. In unserem Studienheft stand vor einiger Zeit, das Prüfen des Willens Gottes geschieht nicht dadurch, dass ich eine Münze werfe. Es ist ein Prozess, der durch das Studium des Wortes Gottes den Gedankenaustausch mit anderen Christen und die persönliche Erfahrung genährt wird. Weil das steht uns ja alles zur Verfügung. So ein Gideon früher, ja, der hatte, sag ich mal, wahrscheinlich noch nicht mal die Tora, sondern nur Erzählungen aus der oder über die Tora. Die haben die ganze Bibel zur Verfügung. Vielleicht hat Gott damals auch, wie soll ich sagen, vielleicht hat er häufiger so mit Zeichen und besonderen Kommunikationen hantiert, ja, weil die Leute die anderen Möglichkeiten, die wir zur Verfügung haben, damals noch nicht hatten. Uns ist zudem der Heilige Geist geschenkt, der uns Gottes Willen zeigt, erklärt, uns anleitet, ganz selbstverständlich und ganz natürlich und auf eine ganz feine Art. Ein weiteres Beispiel aus der heutigen Zeit. Sven arbeitet in einer Kraftfahrzeugwerkstatt. Und eines Tages kommt sein Chef zu ihm und sagt, die Zahlen sind wirklich schlecht. Also wenn das so weitergeht, dann muss ich wirklich in Insolvenz gehen und dann kann ich dich hier auch nicht halten. Wir machen einfach zu wenig Umsatz, deswegen repariere ab sofort bitte nicht nur das, was der Kunde dir sagt, sondern tausch noch irgendwas anderes aus und sag einfach, dass das kaputt gewesen ist. Und jetzt ist Sven wirklich im Konflikt, weil er ist Christ, hat zu Hause eine Familie zu ernähren, bangt um seinen Job, aber die Leute betrügen will er auch nicht. Nicht nur betrügen, er will sie auch nicht belügen, weil die werden ja fragen, ja, was ist denn da kaputt gewesen? Dann muss er ja irgendwelche Lügengeschichten erzählen. Ja, und so ist er hin und her gerissen zwischen diesen Skrupeln und seinem Selbstverständnis. Und er fragt Gott im Gebet nach dem richtigen Weg. Doch er erhält keine Antwort. Auf Dauer erhält er keine Antwort. Kann es sein? Kann es sein, dass er keine Antwort erhält, weil er die Antwort schon längst hat? Weil er die Antwort schon längst schwarz auf weiß nachlesen kann in der Bibel? Da steht natürlich nicht genau sein Fall drin, aber ist nicht völlig klar, dass wir niemanden betrügen sollen und dass wir niemanden belügen sollen, dass es da nicht einer Stimme und eines Zeichens Gottes bedarf, das jetzt nochmal irgendwie klarzustellen? Skrupel haben oder ein schlechtes Gewissen bekommen, das können auch Botschaften sein, in denen Gott kommuniziert. Und auch geschlossene und offene Türen, dafür können wir beten. Wir können sagen, lieber Gott, öffne uns Türen auf dem Weg, wo du möchtest, dass wir gehen und schließ uns Türen auf irgendwelchen Abwegen. Das kann dein tägliches Gebet sein. Apropos offene Türen. Sven hat ein Stellenangebot gefunden, er hat sich beworben und eine Arbeitsstelle bekommen, der ganz solide das machen kann, was er kann, nämlich kaputte Autos daher machen und nicht noch irgendwie was Dummes nebenbei. Wenn uns schlechtes Gewissen auf einen falschen Weg aufmerksam macht, dann kann auch so ein alter Hausfrauenspruch helfen. Stell dir vor, dass so ein Mann, der guckt so am Morgen, ob er das weiße Hemd, was er gestern auch schon getragen hat, nochmal anziehen kann. Ne? Und guckt so den Kragen so kritisch an. Und was sagt dann die gute Hausfrau? Die sagt, im Zweifel schmutzig. Im Zweifel ab damit in die Waschmaschine. Im Zweifel weg dann. Also so wie du schlechtes Gewissen hast, und dann irgendwie abwägst, könnte ich doch, wie auch immer, im Zweifel weg damit, da bist du deutlich auf der sicheren Seite. Ja, vorhin hast du ja noch so ein paar Dinge genannt, so welchen Beruf soll ich ergreifen oder welchen Partner soll ich wählen. Auch dazu gibt es ja eine Geschichte, aber ich weiß nicht, wie wir das nachahmen sollen. Ihr wisst, mit Rebecca und dem Knecht und den Kamelen, die tränken sollte. Pui, die Frau hat was geschuftet. Könnt ihr euch das vorstellen? Also, er hat bestimmt 10 Kamele gehabt. Was trinkt ein Kamel? Was trinken 10 Kamele? Das sind tausende Liter. Und die arme Frau hat von sich aus angeboten, da diesen Brunnen nach unten zu gehen. Die hatten so Innensteige, dann schöpfen, hochtragen, trinken. Also, ich glaube, ich wäre abends fix und fertig gewesen, hätte den Muskelkater meines Lebens gehabt. Letztendlich, auch wenn du ein Partnerding Gott um ein Zeichen bittest, bleibt trotzdem, auch wenn er dir das schenkt und auch wenn dadurch eine Partnerschaft, eine Ehe entsteht, bleibt die Verantwortung für das Gelingen der Ehe weiterhin bei euch. Also ihr könnt nicht sagen, ja, hat mir Gott geschenkt, so, gehört jetzt mir, bums aus, fertig, jetzt lasse ich hier mich gehen, sitze nur noch auf der Couch. Nein, was Gott zusammengeführt hat, da wäre es ein Trugschluss zu glauben, dass es da nie Streit gäbe, dass es nie Meinungsverschiedenheiten oder auch mal Krisen gäbe. Wenn beide weiterhin dranbleiben, sich auf Beziehungsarbeit auch einlassen, wenn weiter halt eine wirkliche Liebe gelebt wird und kein Egoismus, ja, die Verantwortung liegt bei uns. Worüber ich noch gestolpert bin, und da, also du hast mir so viele Vorlagen gegeben, Matthias, mit deinem Würfel, das gibt es ja auch in der Bibel, ne? Da wird gewürfelt, da gibt es so zwei Steine, die gezogen werden, da Urim und Thummim, da gibt es Losverfahren, um Gottes Entscheidung rauszukriegen. Und ich sage mal so, die deutschen Geschichten finde ich halt, einmal hat Saul gebeten darum, zeig uns, also im Gebet an Gott, zeig uns, ob die Schuld bei mir und meinem Sohn Jonathan liegt. Wenn ja, dann lass uns das los oder den Stein Urim ziehen. Hat aber jemand von meinen Leuten gesündigt, so zeig uns das durch das Los Thummim. Und das Los fiel auf Saul und Jonathan und das übrige Volk war freigesprochen. Also da habe ich manchmal Schwierigkeiten, wie das funktioniert und wie das übertragbar ist auf unser heutiges Leben, ob wir das so auch noch hantieren sollen. Ich würde sagen, lieber Gott, wir haben hier zwei Gemeindeleiter zur Wahl. Wenn du den willst, dann würfeln wir eine ungerade Zahl und bei denen gerade sollen wir das machen? Es gibt so viele biblische Geschichten. Denk mal an Jona. Die heidnischen Seeleute, die hatten das Gefühl, dieser Sturm ist hier nicht normal. Da hat irgendjemand Dreck am Stecken, da ist irgendjemand schuld dran. Und die würfeln und sagen, hey, Jona, du bist es, und der muss dann gestehen. Oder noch heftiger, diese Geschichte von Achan. Passt auch zum Bibelgespräch von heute, da geht es ja so um Fluch und Segen. Da merkte das Volk Israel, dass der Segen Gottes gewichen war. Und sie haben gedacht, irgendwer hat hier gerade was gemacht, dass Gott uns nicht so segnet wie normalerweise. Und dann ziehen sie ihn los und dann wissen sie schon mal, aus welchem Stamm der kommt. Ziehen sie noch ein Los, dann wissen sie, aus welcher Sippe das kommt. Ziehen sie noch ein Los, wissen sie, aus welcher Familie er kommt. Und sie ziehen noch ein Los und sagen, ach ja, du warst das, und Achan muss gestehen, dass er Beute, Güter irgendwo vergraben hat und sich daran bereichern wollte, was Gott verboten hatte. Sprengt das auch euren Kopf? Also die Kriminalpolizei würde sich darüber freuen, wenn sie diese Mittel hätte nach dem Motto, wer hat hier diesen Mord verursacht? Ne? So nach dem Motto, aus Bad Schwartau, aus der Pariner Straße und so weiter und so fort. Das würde gefallen. Und apropos Gemeindeleiter, das sind nicht nur Geschichten aus dem Alten Testament, im Neuen Testament hat man auch per Losverfahren geguckt, nachdem Judas den Freispruch gewählt hatte, welcher von Matthias oder Josef Barabbas, Barnabas oder irgendwie so in der Art und Weise, wer der geeignet ist. Und es wurde Matthias. was ich für eine Fragestellung in dieser Geschichte habe, ist es vielleicht wieder so, dass Gott keinen der beiden wollte? Oder was hätte Gott machen sollen, dass er keinen wollte? Ein Indiz dafür ist, dass wir von Matthias nie wieder was hören in der Bibel danach. Nur, dass er gewählt wird, aber keine Aktivität. Von wem wir viel mehr lesen, ist halt Paulus. Der war natürlich zur Zeit dieses Losverfahrens noch nicht gerade der heiße Kandidat. Ne? Das war quasi der erklärte Feind, der zu befürchten war. Ja, was hätte Gott da machen sollen, wenn er sagt, ich will eigentlich den Paulus da haben und nicht, dass ihr da auf einmal zwei hinstellt und sagt, der oder der, und das sind irgendwie, was weiß ich, Tünnes und Schädel. Oder so. Ja, aber wie finde ich denn einen richtigen Weg und wie gehe ich nun vor? Überhaupt, wenn wir bei Paulus noch einen Moment bleiben, auf dem Weg nach Damaskus wurde er durch Blindheit geschlagen, als er quasi in der Irre auf einem Irrweg war. Ich habe mich gefragt, ist das vielleicht eine Methode? So nach dem Motto, wenn ich auf dem falschen Weg bin, sie überhaupt mich mit Blindheit schlägt. Also hätte schon eine besondere Wirkung. Oder im Alten Testament die Wolkensäule und die Feuersäule. In die Richtung geht es, folgen. Hier machen wir eine Pause, hier bleiben wir über Nacht und dann geht ein Licht an, Feuersäule. Irre praktisch. Würde mir heute auch gefallen, hier so eine kleine Miniaturausgabe davon. Wir haben jede Menge Zusagen, dass Gott uns führt und dass er uns begleitet. Und darauf dürfen wir vertrauen, dass er mit uns spricht und dass er uns Antworten gibt. Darauf dürfen wir vertrauen, wir dürfen dieser Gewissheit leben. Der Psalmist drückt es so aus: Du zeigst mir den Weg, der zum Leben führt. Du beschenkst mich mit Freude, denn du bist bei mir. Aus deiner Hand empfinde ich unendliches Glück. Das ist doch unheimlich schön formuliert. Und in Jesaja 30 heißt es: Und kommt ihr vom richtigen Weg ab, so hört ihr hinter euch eine Stimme. In manchen Übersetzungen heißt es auch hinter eurem Ohr eine Stimme. Und ich frage mich, ob es das Gewissen meint. Halt, dies ist der Weg, den ihr einschlagen sollt, sagt diese Stimme. Wenn wir uns von Gott neu ausrichten lassen, dann bekommen wir so einen inneren Kompass, der uns eine Orientierung gibt, dass wir nicht für jede Kleinigkeit ein Zeichen brauchen. Gott hat uns ausgerüstet und vorbereitet, auch dass wir selbst Entscheidungen treffen dürfen. Wir müssen keine Angst haben davor, auch mal eine falsche Entscheidung zu treffen, weil es steht fest, wir werden falsche Entscheidungen treffen, aber es ist nicht so schlimm. Es ist so ähnlich wie in der Beziehung zwischen Eltern und Kindern. Wenn man immer den Kindern alle Entscheidungen vorschreibt oder abnimmt, werden sie nicht groß. Die Eltern haben ein Interesse daran, dass sie ihre eigene Entscheidung treffen und da dürfen auch mal Fehler geschehen. Man lässt sie ja nicht allein damit und so begleitet Gott uns auch. Zu einem Leben mit Gott gehört es, eigene Entscheidungen auch zu treffen. Im Vertrauen auf Gott, in Übereinstimmung. Es macht keinen Sinn, sich zu verkriechen und immer nur darauf zu warten, dass Gott uns jetzt sagt, dies oder jenes, sondern wir sollen in Bewegung sein. Es ist viel leichter, etwas, was in Bewegung ist, zu lenken, als etwas, was irgendwo nur starr an der Stelle steht. Also sei in Bewegung und achte auf die Stimme hinter deinem Ohr. Und eine praktische Entscheidungshilfe will ich noch mitgeben, die ich von dem Hans-Peter Reuer gehört habe. Das ist ja jemand, den ich gerne in meinen Predigten zitiere. Und zwar sagt er, immer wenn so eine Entscheidung ansteht, dann weg nicht ab, ob das richtig oder falsch ist, weil diese Kategorien richtig und falsch, da gibt es immer Argumente dafür und Argumente dagegen, sondern frag dich, wenn es da Alternativen gibt, welcher dieser Alternativen, oft sind es ja zwei, können auch mehr sein, egal, welcher dieser Wege oder welcher dieser Folgen, die Entscheidung mit sich bringt Gott mir Ehre. Macht es Gott mehr Ehre, wenn ich diesen Beruf ergreife oder wenn ich diesen Beruf ergreife? Bringt es Gott mehr Ehre, wenn ich diesen Partner im Leben habe oder diesen Partner? Mit der Frage nach der Ehre Gottes wird es klar, welche Alternative die bessere ist. Und auch die Bibel gibt einen praktischen Rat. Sie sagt, seid alle Zeit fröhlich, betet ohne Unterlass, seid dankbar in allen Dingen, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus an euch. Wenn diese Dinge unser Leben charakterisieren, dann werden die Entscheidungen, die wir treffen, und mit Gottes Willen, sie werden dann mit Gottes Willen übereinstimmen. Da dürfen wir drauf vertrauen und da dürfen wir uns sicher sein. Musik